Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.
Und wir stellen jetzt wichtige Fragen. Warum handeln Männer rassistisch? Warum handeln Frauen rassistisch? Welche Motive stecken bei den unterschiedlichen Geschlechtern dahinter? Das wollen wir heute versuchen zu hinterfragen, vielleicht die Mechanismen dahinter zu knacken, gemeinsam mit Josie Abraku, die zusammen mit einer Kollegin das Institut für diskriminierungsfreie Bildung in Berlin gegründet hat. Als schwarze Deutsche gibt sie unter anderem Workshops in Firmen oder Vereinen und möchte dort sensibilisieren für das Thema Diskriminierung. Wir gucken uns als erstes die Situation an, in denen Männer und Frauen in Deutschland diskriminiert werden, und später gucken wir darauf, wie unterschiedlich rassistisch gehandelt wird. Ich habe mit Josie Abraku gesprochen und sie gefragt, wo würdest du denn sagen, trifft der Rassismus beide Geschlechter gleich in Deutschland? Gibt es das überhaupt?
Naja, ich glaube, wo er sich auf jeden Fall gleich trifft, ist bei dem erschwerten Zugang zu beispielsweise dem Arbeitsmarkt, dem Wohnungsmarkt, der Bildung, dann bei Schülerinnen of Color, schwarzen Schülerinnen natürlich, die vergleichsweise schlechtere Benotung oder auch bei gleicher Leistung schlechtere Übergangsempfehlungen. Also ich denke, das sind Sachen, die sich so grundsätzlich überschneiden. Und im Grunde ist Rassismus, und das gilt für Diskriminierung insgesamt, ja nichts anderes als, um das mal wirklich vereinfacht auszudrücken, eine Art Steuerung vom Zugang zu Ressourcen. Also diejenigen, die privilegiert sind im Zusammenhang auch von Rassismus, also weiße Menschen in diesem Fall, haben einen vergleichsweise einfachen Zugang zu eben diesen Ressourcen.
Das heißt, wenn ich jetzt quasi eine Wohnung suche, unter den Bewerbern auch jemand ist, der eine schwarze Hautfarbe hat, dass der dann die Wohnung möglicherweise deswegen nicht bekommt.
Ja, naja, was heißt deswegen? Ich finde es ganz spannend, weil wir reden oft von Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe oder von Rassismus aufgrund von Hautfarbe. Das stimmt so nicht. Rassismus ist zwar an Hautfarbe als einem von vielen Merkmalen willkürlich festgemacht, aber ich würde hier zwei Beispiele anbringen. Und zwar zum einen, wenn ich jetzt denke, meine weiße Mutter fährt mit mir in den Urlaub, sagen wir mal nach Italien, und kommt sonnengebräunt aus dem Urlaub zurück und hat vielleicht sogar eine dunklere Hautfarbe als eine schwarze Person, dann ist sie trotzdem weiterhin eine weiße Person. Sie wird nicht aufgrund, und das ist genau das, dieses vermeintliche aufgrund der Hautfarbe diskriminiert. Die Begriffe schwarz und weiß in dem Zusammenhang verweisen eben genau auf diese Machtstruktur, nämlich Rassismus. Das heißt, die Begriffe schwarz und weiß sind quasi dem Rassismus nicht vorgänglich sozusagen oder natürlich, sondern sie sind überhaupt nur bedeutsam, weil es Rassismus gibt. Das heißt, eine Person, die sozusagen dann eben diese Wohnung nicht bekommt, bekommt sie nicht, weil es Rassismus gibt, weil Menschen rassistische Vorurteile haben beispielsweise.
Wir haben jetzt gerade darüber geredet, was ist gleich bei Männern und Frauen, und da hatten wir eben beispielsweise diese Wohnungssituation. Wo würdest du sagen, unterscheidet sich das aber auch? Also wenn wir jetzt mal auf Frauen gucken, welchen Rassismus erleben vor allen Dingen Frauen?
Naja, also ich glaube, hier gibt es Überschneidungen und Unterschiede gleichermaßen, wenn ich jetzt das Beispiel anbringe. Und zwar, ich denke, wenn wir auf beispielsweise Sexualisierung gucken, dann können wir sehen, dass sowohl schwarze Männer beispielsweise als auch schwarze Frauen krass sexualisiert werden. Aber wie das sozusagen ausfällt, mag in Teilen unterschiedlich sein. Das heißt, bei Frauen kommt ja sozusagen noch die Sexismuskomponente dazu. Das heißt, weibliche Körper sozusagen gehören, also natürlich schon, aber gehören sozusagen in dieser Logik ihnen im Grunde eh nicht selbst. Was zum Beispiel ganz typisch ist für spezifisch Sexismus auch gegen schwarze Frauen und Frauen of Color, ist zum Beispiel so dieses ständige Berührtwerden. Das knüpft auch sehr stark an diesen Griff sozusagen ins lockige Haar. Also wirklich sozusagen diese physische Übergriffigkeit, und zwar im Alltäglichen, damit meine ich nicht per se sozusagen schon sexualisierte Gewalt, sondern wirklich diese physische Übergriffigkeit.
Dass da einfach keine Grenze quasi ist.
Ganz genau, da ist die Grenze einfach total runtergesetzt.
Würdest du sagen, bei Männern ist das anders?
Ich glaube, was natürlich bei Männern anders ist, ist, dass sie im Zusammenhang von Sexismus privilegiert sind. Trotzdem, und ich glaube, das ist auch spezifisch für Rassismus, gibt es natürlich auch eine krasse Übergriffigkeit beispielsweise schwarzen Männern gegenüber. Ich glaube, der Fokus bei schwarzen Männern ist aber stärker in der rassistischen Konstruktion sozusagen auf die vermeintliche Kriminalität, auf die vermeintliche Gefahr, die sozusagen von schwarzen Männern ausgeht. Das gibt es bei schwarzen Frauen beispielsweise so nicht so krass. Das Stereotyp knüpft hier eher an sozusagen an die wütende schwarze Frau. Aber das ist nicht so sehr bezogen sozusagen auf körperliche Gefahr, die ausgeht.
Kann man eigentlich sagen, wer mehr betroffen ist vom Rassismus, Männer oder Frauen? Oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen und ich glaube, das ist auch nicht hilfreich, weil ich glaube, die Betroffenheit fällt einfach teilweise unterschiedlich aus. Mhm. Und die fällt ja auch innerhalb eines rassistischen Systems insgesamt unterschiedlich aus. Ich bin eine schwarze Deutsche beispielsweise, ich habe eine deutsche Staatsbürgerinnenschaft, ich spreche Deutsch ohne Probleme, ich habe eine hohe formale Bildung, ich habe ein Abitur, ich habe einen Masterabschluss. Ich erfahre natürlich Rassismus in Teilen anders als beispielsweise eine geflüchtete schwarze Person. Also klar gibt es Unterschiede in der Art und Weise, wie wir sozusagen Rassismus erfahren. Und ich bin auf jeden Fall in der Lage anzuerkennen und zu verstehen, dass beispielsweise eine Person mit einem prekären Aufenthaltsstatus auf jeden Fall noch deutlich mehr rassistische Diskriminierung erfährt und spezifisch auch andere Diskriminierung erfährt, rassistischer als ich. Ich glaube, es hilft nicht so viel sozusagen daraus eine mathematische Aufgabe von plus, minus, mehr oder weniger, sondern ich glaube, was wir sozusagen mitdenken müssen, ist eben die unterschiedliche Betroffenheit von mehreren Formen von Diskriminierung, die gleichzeitig wirkt.
Und wenn wir jetzt nochmal auf Männer und Frauen gucken und auf den Rassismus, wo würdest du sagen, welcher Rassismus wird in der Gesellschaft eher wahrgenommen?
Also wenn ich jetzt schaue mit Blick auf die Proteste und gerade auch zum Beispiel Black Lives Matter Proteste und das beziehe ich nicht unbedingt auf die Organisation selbst, sondern eher, wie darüber Bericht erstattet wird, dann habe ich schon stark den Eindruck, dass Männer und auch die Gewalt, die Männer erfahren, sehr stark im Fokus steht. Was nicht bedeutet, dass sozusagen es tatsächlich deutlich weniger und auch rassistische Polizeigewalt deutlich weniger Frauen gegenüber gibt, aber das ist sozusagen der Fokus, der sehr stark sozusagen da drauf liegt. Weil es natürlich auch, das hatte ich gerade ja so ein bisschen anklingen lassen, spezifische rassistische und sexistische Gewalt beispielsweise gegen schwarze Frauen gibt. Und das wird so selten thematisiert. Ich habe das Gefühl, dass es im Moment noch ein Diskurs ist, der stärker wissenschaftlich und vielleicht aktivistisch auch geprägt ist, aber vergleichsweise wenig sozusagen im öffentlichen Raum stattfindet, in der öffentlichen Diskussion stattfindet.
Ich würde jetzt mal persönlich sagen, in unserer Wahrnehmung wird Rassismus eigentlich meistens von Männern ausgeübt. Würdest du sagen, das stimmt so?
Definitiv nicht.
Nein?
Definitiv nicht. Ich finde es spannend, weil ich glaube, auch hier ist der Fokus sehr stark darauf. Und ich denke, das hat damit, wie gesagt, zu tun, dass wir eben sexistische Strukturen gleichermaßen haben. Entsprechend ist das, was wir hören und worüber wir sprechen, meistens unter Bezugnahme auf Männer. Tatsächlich ist es so, dass natürlich auch weiße Frauen rassistisch handeln und das in Teilen natürlich auf eine andere Art und Weise machen, einfach weil ihr Zugang im Vergleich zu weißen Männern zu Macht geringer ist. Also wenn ich jetzt beispielsweise an die Suffragettenbewegung denke und in diesem Jahr jährt sich ja zum 100. Mal die Tatsache, dass es das Frauenwahlrecht in den USA gibt, dann müssen wir eben deutlich machen, es ist nicht das Frauenwahlrecht, sondern es ist das Wahlrecht gewesen von weißen Frauen ganz spezifisch. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass auch schwarze Frauen sich für das Frauenwahlrecht eingesetzt haben, natürlich auch im eigenen Interesse. Und innerhalb der Suffragettenbewegung hat es dann irgendwann eine Entscheidung dafür gegeben, dass die schwarzen Frauen in dieser Bewegung nicht mehr unterstützt werden sollten, einfach weil klar war, dass weiße Frauen das Wahlrecht wahrscheinlich eher nicht bekommen, wenn sie sich auch für schwarze Frauen einsetzen. Insbesondere auch mit Blick auf die Südstaaten war klar während der Suffragettenbewegung, und zwar von weißen Frauen, dass wenn sie das durchsetzen wollen, sie das auf jeden Fall nur durchsetzen können, wenn sie sozusagen die rassistische Komponente mitdenken und mitdenken, dass ihnen Handlungsspielräume zugestanden werden, die schwarzen Frauen nicht zugestanden werden.
Dann kommen wir mal ins Hier und Jetzt und nach Deutschland. Wie würdest du den weiblichen Rassismus da beschreiben?
Wenn ich an meine Arbeit denke und wir zum Beispiel Überlegungen dazu sammeln, wie wirkt Rassismus eigentlich auf der individuellen Ebene, auf der institutionellen und auf der strukturellen Ebene, dann merke ich oftmals, insbesondere von weißen Frauen, dass Abwehr stark darüber funktioniert, dass sie natürlich auch Diskriminierungserfahrungen machen. Das heißt, wenn wir ein Beispiel sammeln, wie als weiße Person kann ich nachts vergleichsweise unbehelligt durch die Gegend laufen, dann sind das in der Regel weiße Frauen, die sagen, ja, aber das kann ich ja nicht, weil ich bin eine Frau. Und das stimmt natürlich in Teilen, aber nicht aufgrund ihres Weißseins können sie es nicht.
Ja.
Also Abwehr funktioniert sozusagen sehr stark daran und auch sozusagen ein Ablenken von der Auseinandersetzung mit Rassismus funktioniert bei weißen Frauen sehr stark darüber, dass sie sich sozusagen auf ihre eigene Marginalisierungserfahrung beziehen.
Das ist ja auch relativ typisch, wenn jemand rassistisch handelt, dass er dann nicht sagt, ja, stimmt, hast du eigentlich recht, sondern vielleicht eher in die Abwehr geht. Aber würdest du sagen, da stecken auch unterschiedliche Motive dahinter bei Männern und Frauen? Also bleiben wir mal erst bei den Frauen. Welche Motive, ja, stecken dahinter? Was treibt Frauen zu Rassismus?
Naja, ich glaube, dass es tatsächlich auch hier nochmal diesen starken Unterschied gibt eben zwischen dem Zugang zu Macht. Wenn ich jetzt mir beispielsweise feministische Bewegungen anschaue, dann scheint es oftmals, als wäre der Fokus vor allem darauf, dass weiße Frauen gleichberechtigt sein wollen mit weißen Männern, die in einer guten Machtposition sind. Das heißt, ich meine hier spezifisch weiße Frauen, die eben zum Beispiel zum Mittelstand gehören, die eine hohe formale Bildung gehören, die keine Behinderung haben, die heterosexuell sind beispielsweise, deren Bestreben in einem feministischen Diskurs ist in der Regel eben gleichgesetzt zu werden mit Männern, weißen Männern, die sehr privilegiert sind. Mhm. Aber das ist kein Einsatz für reale Gleichberechtigung aller Frauen, sondern es ist eine Gleichstellung von weißen Frauen und weißen Männern in einem rassistischen System.
Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Was sind die Motive bei den Männern und wie sieht der Rassismus da eigentlich aus? Damit fangen wir am besten mal an.
Was ich bei Männern spannend finde, das ist die Erfahrung, die ich mache, ist, dass sozusagen sie sich weniger oder selten auf diese Art persönlich angegriffen fühlen in Diskussionen wie beispielsweise Frauen. Und ich habe den Eindruck, das hat sehr viel sozusagen mit einem männlichen und auch spezifisch mit einem weißen Selbstverständnis zu tun. Dass zum Beispiel Ansprechen von rassistischem Handeln manchmal gar nicht so schnell als Problem gewertet wird, weil die eigene Perspektive einfach grundsätzlich nicht in Frage gestellt wird.
Oder weil man denkt, dass es einen nicht betrifft?
Ja, wobei ich glaube, dass das grundsätzlich ja eine weiße Herausforderung ist, ehrlich gesagt, im Zusammenhang von Rassismus, weil weiße Menschen eben Weißsein ja nicht als Teil ihrer Identität wahrnehmen, wohingegen schwarze Menschen und Menschen of Color das ja grundsätzlich tun. Also oder in der Regel zumindest.
Und was würdest du sagen, steckt bei Männern dahinter, wenn sie rassistisch handeln? Also bei Frauen, hast du gerade erklärt, geht es eigentlich um Macht ganz viel, irgendwie auch den weißen Männern irgendwie so auf die gleiche Ebene zu kommen. Was steckt bei Männern dahinter?
Ich glaube grundsätzlich, und ich denke, das ist sicherlich die Gemeinsamkeit und das ist bei Männern natürlich auch ausgeprägt, ein Beibehalten der Privilegien, also ein Beibehalten des verbesserten Zugangs zu allen möglichen gesellschaftlichen Ressourcen. Und das wird sozusagen einfach nur verteidigt. Aber es muss eben nicht in der Regel verteidigt werden gegen eine andere Gruppe. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied quasi zwischen weißen Männern und weißen Frauen.
Wir haben ja jetzt ein bisschen geguckt, warum handeln Männer, warum handeln Frauen rassistisch? Und du hast auch beleuchtet, welche Motive dahinter stecken. Würdest du sagen, denen sind die Mechanismen bewusst?
Ich glaube, den wenigsten. Also ich denke, dass weißen Frauen sicherlich nicht bewusst ist, dass sozusagen ihr Einsatz, zum Beispiel auch teilweise ihr feministischer Einsatz oder vermeintlich feministischer Einsatz für einen gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen wie von weißen Männern in der Regel sozusagen darauf basiert, dass der Zugang von beispielsweise schwarzen Frauen verschlechtert ist. Ich glaube, dass das die allerwenigsten auf dem Schirm haben.
Weiße Frauen wollen gleichberechtigt sein mit weißen Männern und weiße Männer wollen ihre Machtposition nicht aufgeben. Das ist für viele Männer und Frauen das Motiv überhaupt, wenn es um Rassismus geht. Das haben wir erfahren im Gespräch mit Josie Abraku. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.